Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 375. Heute mit Felix.
Ja, Markus, da müssen wir mal eine Sondersendung dazu machen. Und die wäre dann heute.
Offensichtlich, weil wir sind heute nur zu zweit. Tja. Also, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Gut. Kann nicht klagen.
Das hört man gern.
Das im Gegensatz zum Rest der Mannschaft haben wir es wohl bis jetzt Holz anlangen.
Wir halten die Fahne hoch und ich sag mal, Alarm! es ist Karneval.
Es ist Karneval, ne? Ach. Weiß ich nicht. Du bist ja so Fan, ich glaube ich nicht so.
Ich bin total Fan und der einzige Grund, dass wir heute senden können, ist, dass ich meinen Einstieg in das Karnevalswochenende auf gestern noch nicht gemacht habe, sondern aufs Wochenende verschoben habe. Mm. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich jetzt auch schon irgendwo mittendrin. Schauen wir doch mal, bevor wir nach vorne gucken, was so das Wochenende bringt. Nochmal kurz zurück, Blast from the Past.
Du warst auf der FOSDEM, ne?
Genau, und das mit dem ausführlichen Bericht habe ich einfach noch nicht zusammenbekommen, aber ich möchte ein Update geben, das sich auf Thema bezieht, was wir in der letzten Sendung hatten. Und zwar hatte ich da auf Mastodon dieses Gerücht aufgeschnappt, dass es bei MySQL wirklich nicht gut aussieht, weil es gab ja keine Commits mehr. Und auf der FOSDEM gab es einen MySQL-Stand.
Mhm.
Und da habe ich die Gelegenheit ergriffen und gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Hier direkt Informationen aus erster Hand von der Quelle.
Das ist endlich investigativ von dir, Markus.
Find endlich mal nicht so ein Gerüchte weitererzählen. Und das ist genau der Punkt. Ich muss mich bei allen Hörern entschuldigen. Es war einfach, man hätte wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr im Internet gucken können. Es war wirklich nur ein Gerücht. Die Leute am Stand auf der FOSDEM haben sich auch sehr zerknirscht gegeben, weil die meinten, ja, das Zeug, was darum erzählt wird, das ist besonders frustrierend, weil es von Leuten verbreitet wird und anscheinend auch originär von Leuten kommt, die es aus erster Quelle besser wissen. Und der Punkt ist, dass ein Großteil des MySQL Development Teams eben von Oracle beschäftigt wird und viel von der MySQL Weiterentwicklung passiert in-house. Und die synken nicht täglich und nicht stündlich die Repositories. Und dann kommt das gerade über einen Jahreswechsel, wenn dann auch noch Urlaubszeiten dazukommen, durchaus dazu, dass dann da einfach mal 3 Wochen nichts zu sehen ist auf dem Repository. Und wenn dann das nächste Mal gepusht wird, gesynkt wird und oder auch jemand wieder da Pull-Requests bearbeitet auf dem öffentlichen Repository, dann ist wieder Aktivität da. Und das ist der Grund dafür, dass es man es dann durchaus hinbekommt, dass man so Screenshots machen kann, wo einfach seit 3 Monaten, aber es waren es nur 3 Wochen, ich habe es gerade nicht mehr richtig, man keine Aktivität mehr sieht. Und dann kann man natürlich in der Gesamtgerüchtelage, wenn dann noch so Layoffs stattfinden bei den großen Tech-Konzernen und so, dieses Gerücht, das ganze MySQL-Team wäre gefeuert worden und da passiert nichts mehr, noch mit einem anscheinend aussagekräftigen Screenshot unterfüttern und tada, schon ist das Lauffeuer da. Deswegen aus erster Hand die Info, MySQL ist nicht tot, es gibt noch ein Team, es gibt Weiterentwicklung und das war wirklich unnötige Gerüchteküche. Also man kann zu Oracle und dem Konzern und was sie so machen, stehen, wie man will, aber ich finde einem Open-Source-Projekt so die Energie abzugraben, weil die sich dann ja auch damit beschäftigen, dass so Gerüchte da draußen sind und dann, so, das finde ich falsch, ist nicht okay. Das sind unnötige Gerüchte, die einfach nur Unruhe reinbringen und keinem was bringen. Kritisch drauf zu gucken, okay, aber da so unnötige Unruhe zu schaffen, Quatsch.
Das sind wohl eher 3 Monate, weil der letzte richtige, wo richtig committed wurde, war 7. Dezember und dann gibt's noch ein Commit vom 21. Dezember und seit da gibt's halt kein Commits mehr. Das schon, ja, keine Ahnung. Ja, ich bin nicht so Fan von diesem, wir haben so ein Fork intern und so und wir arbeiten da drauf und dann synken wir das und also das ist halt nicht Open Source für mich.
Und ist auch legitim, das ist auch das, ja. Ne, da kann man überall zu stehen, aber ich finde, dann kann man dem anders begegnen und dann, es gibt ja auch MariaDB, es gibt Postgres, es gibt ja großartige Open-Source-Projekte, die eine vernünftige Alternative dazu darstellen, aber dem muss man doch nicht mit Halbwahrheiten noch da Stimmung machen, das ist unnötig.
Das ist
und ich entschuldige mich dafür, dass ich das dann auch noch weitergetragen habe.
Tja, was haben wir sonst gelernt? Wie war's auf der FOSDEM? Hat Spaß gemacht?
FOSDEM.
War deine erste FOSDEM, ne?
War meine erste FOSDEM, völlig geflasht. FOSDEM ist riesig, aber ist cool. Ist ja voll von freundlichen Leuten, viele gute Gespräche gehabt. Es ist auch beeindruckend, weil es ein bisschen chaotisch wirkt. Und das kommt sicherlich daher, dass die Veranstaltung auf so einem historischen Unicampus stattfindet, also keine, nicht falsch verstehen. Die Uni ist noch im Betrieb und ist auch wirklich der totale Uni-Flair, total sympathisch. Aber dann findet das ganze Geschehen halt verteilt über mehrere Gebäude statt. Das heißt, man muss zwischendurch nach draußen, wenn man nicht die ganze Zeit in einem Gebäude sein möchte und sondern sich aus unterschiedlichen Themenbereichen dann Vorträge angucken möchte. Und dadurch, dass es so voll ist und zum Teil das dann einfach in normalen, in kleineren Seminarräumen auch stattfindet, sind die Räume dann sehr schnell voll. Und das ist ein Learning für mich. Es funktioniert halt nicht, zu einem Talk, den man gerne sehen möchte, hinzugehen und 5 Minuten vorher da zu sein. Sondern am besten muss man dann immer einen Talk vorher sich noch in dem Raum schon angeguckt haben, damit, wenn der, falls der schon voll gewesen ist, man sich dann anstellen kann, um dann zu dem Talk, den man eigentlich sehen möchte, reinzukommen. Und ja, so habe ich von den Talks, die ich mir gebookmarkt hatte, die ich gerne sehen möchte, nur wenige wirklich live und in Farbe gesehen. Viele habe ich dann mir einfach gebookmarkt zum später auf Video angucken. Viel wird auch aufgezeichnet. Und ich habe tatsächlich 2 auch mir dann angeguckt, weil ich dann keine Lust hatte, noch weiter rumzulaufen und dann einfach in Ruhe einen Kaffee trinken wollte, habe ich mir einen Kaffee geholt und das gestreamt. Ich war auf der FOSDEM und habe auf der FOSDEM mit Talks angeguckt, die nebenan im Hörsaal liefen und habe sie mir dann einfach lokal gestreamt. War auch dann für den Augenblick mal gut und die meiste Zeit sonst, wenn ich in Talks nicht reinkomme, habe ich die Zeit dann genutzt, um ja mit Leuten zu reden, Stände anzuschauen. Das ist auch sehr cool, dass so viele Projekte da sind und sich präsentieren und ansprechbar sind. Man sieht mal so ein bisschen die Leute dahinter. Und kommt auch, also ich habe auch wirklich wertvolle Inputs mitgenommen und kommt dann auch an Hintergründe. Ja.
Cool. Wie war das Wetter? Wichtigste Frage, weil es ja immer Shitwetter. Weil
ja, das ist natürlich gerade, weil man draußen raus, wenn man raus muss in ein anderes Gebäude rein, es war kalt und das hat es unangenehm gemacht, aber es hat wenigstens nicht geregnet.
Ah, da hast du Glück gehabt.
Ja, exakt. Also wenn es dann noch geregnet hätte, das wäre wirklich bäh.
Ja, weil das so meine FOSDEM, das auch das, was bleibt, ist irgendwie, es ist kalt und es ist nass und es ist einfach bah.
Ja,
Babfui draußen. Und du musst halt aber, genau wie du beschrieben hast, du musst halt irgendwie von Hörsaal zu Hörsaal oder so. Und du musst halt raus.
Ja.
Es ist nicht so wie im Kongress oder so, wo du im Prinzip da einmal aufschlägst und da bist du drin und dann kannst du alles von drin.
Genau. Da hat der Kongress auf jeden Fall einen riesen Vorteil, dass es sich total wie ein riesiges Wohnzimmer irgendwann anfühlt, wenn man sich genügend eingewöhnt hat. Weil man kann ja praktisch auf Socken rumlaufen, weil sollten dicke Socken sein, weil es ist halt ein Kongresszentrum und hat keine Fußbodenheizung, aber man kann auf Socken rumlaufen.
Ja.
Und das geht auf der FOSDEM auf gar keinen Fall. Es sei denn, wie gesagt, man entscheidet sich dafür, sich thematisch so zu fokussieren, und bleibt dann die ganze Zeit in einem Hörsaal, weil das mit den Tracks haben sie schon cool organisiert, dass es zusammenpasst. Und manche Seminarräume sind dann eben auch samstags Vormittag das Thema, Samstagnachmittag das andere Thema, weil sie dann auch nicht zu sehr die Vielfalt einschränken wollen. Es ist sehr cool organisiert. Ja.
Das ist nice.
Mhm.
Dann hast du nochmal einen Blast from the Past.
Genau, dann wollte ich noch kurz an meinen Rand erweitern. Ich habe ja kurz letztes Mal geschimpft über Blogposts auf LinkedIn und dass die Leute doch bitte wieder bloggen sollen, dass ich wirklich die Blogosphäre ein ganzes Stück weit vermisse. Und das möchte ich erweitern um Medium. Ich denke, wir haben in diesem Kontext hier im Podcast schon des Öfteren davon gesprochen, dass Medium zwar schick aussieht, aber Medium eigentlich echt Mist ist, weil sie diese blöde, du musst einen Account haben und deine eine Quota an freien Artikeln ist aufgebraucht, Paywall haben. Ich nenne es einfach mal Paywall und das nervt. Es ist einfach kein ordentliches Blog und die Leute, die was zu sagen haben und es ins Internet schreiben wollen, warum denn nicht in ein offenes Blog mit all den Vorteilen, die das bietet. Mich nervt Medium. Also es ist wirklich dann auch Medium links und dann klickt man drauf und dann
Ja, da bin ich also 110% bei dir. Ich weiß nicht, ob ich das auch mal hier oder sonst irgendwo mal diesen Take hatte, aber das ist echt, also Medium kann weg. Das ist auch jedes Mal so ein Turnoff, wenn du auf so einen Link klickst und dann so, so ein Medium. Ja. Es war irgendwie am Anfang ganz, ganz cool irgendwie. Die waren ja mal recht hip und irgendwie.
Ja, sie sind auch cool gestartet, weil sie gesagt haben, wir machen es einfach, du meldest dich an, schreibst und es sieht einfach immer gut aus und das hatten sie auch wirklich gut hinbekommen. Schon okay, aber diesen Login-Zwang, den sie jetzt haben, nee.
Ja, nee, das nervt, also das geht einfach nicht. Das ist einfach insane, dass man sich einloggen muss, um irgendwie einen Blogpost zu lesen. Das ist einfach, also das ist nicht die Welt, die ich haben möchte.
Ja.
Da möchte ich gerne unsubscriben von.
Genau, und dann gibt es so Seiten wie den medium.com scraper.pro, aber die wollen, damit man dann die Artikel von Medium befreien kann, wollen die, dass man da auch einen Account macht und sich einloggt. Dann denke ich mir so, nein, der ganze Grund, warum ich hier bin, ist, dass ich das nicht will. Ach ja, genau.
Ja, macht Blogs. Blogs sind sowieso, Blogs sind cool.
Ja, macht hier GKL einfach Static Site Generator und raus damit. Man muss kein WordPress hosten. WordPress ist auch Spaß, aber es ist auch echt, man sollte wissen, worauf man sich einlässt. Und GKL ist super. GitHub ist ja ein bisschen in Verruf gekommen. Okay. Ja. Aber um schnell einen Blog aufzusetzen, ist so eine GKL Seite auf GitHub und dann über GitHub Pages das Publishen ist wirklich schnell gemacht. Und
ja, und wenn du schon wenn du irgendwie schon irgendwo so ein VSP rumliegen hast oder irgendwo irgendwie mit Static Site Generator, der gibt es ja auch zu Tausende mit irgendwie Hugo, was wir ja auch einsetzen für unser Blog und so, das ist irgendwie so ein Go-Binary, das doppelklickst du, da kommt HTML raus und dann brauchst du irgendeinen Hoster, der HTML hosten kann. Brauchst du irgendeinen Nginx, keine Ahnung was, und los geht's. Und du musst dann halt auch nicht so Angst haben, dass du irgendwie gehackt werden kannst oder so, weil da läuft halt im Prinzip nichts. Da werden halt HTML-Files von deinem Server irgendwie exposed. Und das ist so ein bisschen, also die Chance, das kaputt zu spielen oder das sich da zu verkonfigurieren, ist halt auch klein. Das so, darum, also macht einfach das.
Ja, und das Schöne ist, es gibt so viele Leute, die das machen, dass man für quasi alles, was man sich dann da einrichten möchte, sowas wie PageFind als Suche oder hübsche Layouts oder so, es gibt so viele GitHub-Repositories, wo man Sachen abgucken kann. Das ist wirklich gut.
Ja, und meistens braucht gar nicht so viel. Du brauchst halt eine Seite, sie soll nicht komplett shit aussehen. Und dann, wenn du da was Cooles reinschreibst, dann lesen das Leute auch.
Ja.
Dann musst nicht, also du brauchst nicht diese 1000 Bonus-Feature und dies, das. Also, das ist alles Overkill.
Und wenn man auch einfach nicht Markdown benutzen will, also ich persönlich könnte das ja nachvollziehen, dann geht GKL auch mit ASCII-Doc oder es gibt Antora.
Wenn wir schon beim Ranten sind, ne? ASCII-Doc, ich benutze es auch für so auf Arbeit, für Dokumentationszeug. Und dann hast du ja, normalerweise hast du dann halt verschiedene Snippets in so verschiedenen Files und da machst du halt eine große Doku draus. Wenn du und wie diese Files zusammengestitcht werden von ASCII-Doc ist wohl, dass die halt ohne eine neue Zeile oder so zusammengestitcht werden.
Mhm,
was vermutlich irgendwie Sinn macht, aber das Problem ist, wenn du jetzt auf ganz unten in einem File so ein Warning Ding sie benutzt, dann wird der Titel der nächsten Seite in diesen Warning-Block integriert und dann sieht's scheiße aus.
Das ist korrekt, weil dann, ist halt ein Formatierungsfehler. Ja.
Ja. Aber also, keine Ahnung. Finde ich doof. bis ich da gesehen habe, ich habe mir gesagt, hä, sieht super komisch aus und dann so, ah ja, okay, das passiert hier.
Ja.
Darum Markdown.
Nein, ASCII-Doc ist das bessere Format.
Ja, okay. Weiß ich nicht, bin ich nicht convinced, ob ASCII-Doc das bessere Format ist.
Doch, das ist aber definitiv ja. so eine VHS-Video 2000-Situation, die da ja entstanden ist. Okay. Das gut.
Du musst die Kategorie anzeigen.
Ja, ich wollte gerade fragen, haben wir noch mehr zum Blasen? Ich glaube nicht.
Also,
dann
nicht.
Kommen wir zum Toten der Woche.
Genau, und zwar das Google Pixel 3a. Und jetzt fragt ihr euch, hä? Aber ich habe so eins und das funktioniert noch. Ja, das ist korrekt. Und vermutlich könnt ihr sogar noch damit telefonieren. Aber hier in der Schweiz haben sie angefangen, das 3G-Netz abzustellen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. In Deutschland. Gewisse Provider haben sich so gedacht, so, ja, da brauchst du ja dann, wenn du kein 3G-Netz mehr hast, weil die Dinge haben halt noch kein 5G. Das heißt, du hast 4G. Und wenn du über 4G telefonieren willst, dann musst du halt dieses Voice-over-IP Ding sie machen. Und da haben sie wohl das Protokoll für die Pixel 3, das, ja, da hatten sie jetzt einfach keine Lust mehr. Das heißt, du hast ein Telefon, das noch tiptop wäre, was noch wunderbar funktioniert, du kannst mit dem Ding surfen, dies, das, aber du kannst halt nicht mehr telefonieren und nicht mehr angerufen werden. Einfach, weil sie gefunden haben, so, keine Ahnung, supporten wir nicht.
Ach, cool. Ich habe so ein 3A noch hier rumliegen, aber ich benutze es als Entwicklungsgerät, eben um da auch diese darauf noch vorhandene Android-Version dann einfach immer nochmal gegen testen zu können. Das muss ich mal ausprobieren, was passiert, wenn ich da eine SIM-Karte reintue, weil das 3G-Netz ist in Deutschland nämlich schon seit 2021 abgeschaltet. Also die Telekom hat das am 30.06.2021 abgeschaltet, Vodafone am 1.07.2021 und O2 Anfang 2022.
Ja, also du kannst...
Hatte ich nicht auf dem Radar, aber das ist auch nur, ich glaube, das merkt man auch nur, wenn man zu dem Zeitpunkt es gerne noch nutzen würde und dann
ja
einer sagt, Edgy Badge.
Ja. Und also das Ding ist halt so ein bisschen, das Behavior ist halt auch super weird, weil du siehst halt, ja, das Telefon hat irgendwie Internet, also auch über 4G, also du bist irgendwie mit dem Mobilfunknetz verbunden. Dann googelst du halt so, ja, geht das noch? Und dann im Internet steht halt, also Google hat damals dann auch noch, weil irgendwie ab Factory oder so hat halt kein Telefonieren über 4G unterstützt, also dieses Voice-over-IP-Zeug war irgendwie nicht drin, aber Google hat da noch irgendwie ein Update nachgeschoben, das ist, was du dann halt findest. Und dann gehst du da halt irgendwie vorbei und dann sagen sie, ja, keine Ahnung, wissen ja auch nicht, dann probieren sie rum und dann kommt am Schluss halt so raus, so, ja, nee, und gibt wohl irgendwelche Hacks und dies, das, aber ach, ja, also es kann es eigentlich auch nicht sein. Und jetzt, ja, je nach Provider, also je nachdem, ob du dann halt bei der Telekom bist oder sonst wo, kann es halt sein, dass sie dieses Profil freigeschaltet haben und dann geht's. Oder halt nicht, und dann geht's halt nicht. Und,
okay,
boah, keine Ahnung, dass halt nicht direkt mein Gerät war, war das auch so, keine Ahnung, ob das irgendwie kommuniziert worden ist. Also zumindest nicht so, dass das normale Leute verstehen, glaube ich. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber ja, jetzt gibt's halt ein neues Phone.
Ja, das ist, manchmal muss man den Leuten auch einen vernünftigen Grund dafür liefern, weil das ist ja auch, sagt der Chat auch, security-technisch nicht die schlechteste Idee.
Ja. Ja, ist nicht ideal, sehe ich auch. Und heißt, ich habe bald wieder ein Phone, um damit rumzuspielen. Also, ist auch ein Win für mich.
Welches, was für ein System packst du drauf? Hast du dir schon ein Linux-Phone? Weil das war auf der FOSDEM auch spannend. Da gab es eine sehr lebendige Ecke mit Linux auf einem Mobile.
Mal schauen, ob ich Zeit dafür habe. Das halt so ein Projekt, was zwar cool klingt, aber dann irgendwie zu wenig Utility hat, um dann umgesetzt zu werden. Darum mal schauen. Aber ja, irgend so ein Linux wäre schon lustig, mal irgendwie so ein, dieses Debian was, glaube ich, gibt, oder Ubuntu hat was, glaube ich. Ja. Mal schauen. Weil theoretisch, ich habe, glaube ich, noch ein, ja, ich habe noch mal ein Phone, was irgendwie so halb noch geht, um rumzuspielen, und das bis jetzt das Projekt, was das erfüllt hat, war in so einer Kiste liegen und warten darauf, dass es für irgendwas benutzt wird. Und das, die Chance besteht leider auch bei diesem 3A.
Ja.
Chat sagt hier noch Post-Market OS. Ja, das ist bei mir im Browser auch schon angeklickt. Das habe ich mir auch mal angeschaut. Vielleicht sowas. Gut. So viel zum Toten der Woche.
Sollen wir jetzt weitermachen?
Ich glaube schon.
Das ist
ja. Wir wollen ja eine kurze, ist ja eine Sonder. Markus, stimmt, das ist eine Sondersendung. Du musst dich hier in. Das Mindset ist, das ist eine Sondersendung. Das ist alles speziell. Und speziell ist, dass wir jetzt zur nächsten Kategorie kommen.
Ja, okay. Und die ist Untoter der Woche.
Und zwar Untoter der Woche Notepads. Wer hätte gedacht, dass Notepads nochmal interessant werden? Fangen wir doch mal an mit einem Windows Notepad. Was ist das Problem?
Du machst das jetzt chronologisch rückwärts, ne? Das ist also, dass zuletzt durch die Schlagzeilen gegangen ist, dass Microsoft es geschafft hat, mit wahrscheinlich der ältesten Windows-Komponente, an die wir uns alle erinnern, weil das Notepad ist schon immer da, selbst auf Windows 3.11 gab es das Windows Notepad. Die haben es geschafft, damit einen CVE der Stufe 8,8 zu produzieren.
Stark.
Ja, und warum? Weil sie der Meinung waren, dass dieser schöne klassische Texteditor, der schon immer zu wenig konnte und alle genervt hat, jetzt endlich mal ein bisschen aufgebohrt werden sollte, und sie versucht haben, Markdown einzubauen, Markdown-Support. Und das hat dazu geführt, dass man jetzt über wenn man eine Markdown-File öffnet, Gefahr läuft, in eine Remote-Code-Execution-Geschichte reinzustolpern. Also ganz wild.
Ja. Also Microsoft sagt, an attacker could trick a user into clicking a malicious link inside a Markdown file, open in Notepad, causing the application to launch unverified protocols that load and execute remote files. Das klingt doch mal nach einem coolen Feature. Das will ich haben.
Mhm, genau.
In meinem kritischer Texteditor.
Kommentar dazu auch im Fidiverse war irgendwie, dass das ja irgendwie auch kein Zufall sein kann, dass jetzt alle von Agentic AI sprechen und ein Microsoft-Release nach dem anderen voll mit interessanten Security-Lücken ist.
Ja.
Ich glaube, da fällt einfach zeitlich was zusammen, und diese Beziehung ist noch nicht eindeutig belegbar. Aber auch nicht von der Hand zu weisen. Wir wissen es nicht.
Sie geben doch auch immer an, mit wie viele Prozente schon von AI, sie sagen immer so crazy numbers, wo so irgendwie 90% unseres Codes ist von AI geschrieben. Und da müsste man eigentlich mal dann kritisch nachfragen bei all diesen Bugs, die passieren. So, ja, also, ihr habt jetzt einfach hier AI, das ist einfach AI, die Bugs gemacht, und da habt ihr keine Quality Control, nix.
Mhm.
Das ist einfach AI und dann gut ist.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Diskussion, und das ist auch eine wichtige Diskussion, um Leuten, die zu behaupten, jetzt codet ja die AI alles, wir brauchen ja keine Entwickler mehr, den muss man dann halt auch erstmal erklären. Ja, kann man schon so sehen.
Ja, aktuell
man kann aber auch, man kann aber auch der Meinung sein, dass man weiterhin nur qualitativ hochwertige Sachen in Produktion bringen will, die man besser versteht, was sie tun, und dann brauchen die Entwickler zwar keinen nervigen Boilerplate-Code mehr schreiben, aber die brauchen immer noch die Zeit, das Zeug zu verstehen, zu reviewen und das Ganze drumherum, sowas wie Requirements in Technologie übersetzen, Gesamtsysteme konzipieren und warten. Sowas macht die AI noch nicht.
Mal schauen. Kommen wir nachher auch nochmal dazu, glaube ich,
ja,
mit AI. Aber zuerst kommen wir zu unserem Lieblings-Notepad, weil ja Microsoft macht Microsoft-Dinge. Und zwar Notepad +++, das ja, wie das +++ sagt, wie bei C und C++, dass das +++ heißt besser. Das Notepad, das Boo, und dann gibt's Notepad +++, das ist Yay. Das finden wir gut. Oder irgendwie so rum war's, ne? Und die sind wohl so ein bisschen gehackstort worden. Und zwar halt auch nur so gewisse Leute,
was schon das Krasse daran ist, als ich das gelesen habe, dass das wirklich für gezielte Attacken genutzt wurde und nicht irgendwie einfach so eine Malware.
Ja, also das ist wirklich so ein bisschen, also es sieht so ein bisschen nach State-Sponsored Hacking aus. Und was wir hier mal anmerken muss, ist der Link, den ich hier verlinke, ist leider auch ein Medium-Link. Das macht uns natürlich traurig, das finden wir nicht gut, aber Content ist leider gut und der Kevin hier ist irgendwie, also das, ich weiß gar nicht, was er so genau macht, aber das ist irgendwie auch, ich folge dem auch auf Mastodon und der macht immer so, ja, Security Reporting im weitesten Sinne.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, was er, ob das sein Job ist oder,
ja.
Ja, aber der hat da einen sehr guten Write-up gemacht und war, glaube ich, einer der ersten, der das reported hat. Und zwar ist es halt aus, also das, was gehackt wurde, ist dieses Auto-Update. Da gibt's wohl, also da gibt's irgendwie so, wie das funktioniert, es gibt, ist halt so eine URL in der Software und da wird dann halt gefragt, so, ja, da, auf, also du gehst halt auf eine URL, du bekommst ein XML, im XML steht, hey, ja, es gibt irgendwie ein Update und es ist die Version und die findest du übrigens hier und dann bekommst du den Link.
Mhm.
Und so wie ich das verstanden habe, ist, dass der VPS, auf dem dieser Service lief, gehackt worden und für gewisse User wurde dann halt die Download-Location ersetzt und dann wurde halt was installiert, was nicht ein Notepad++ Update war, sondern halt was aussieht wie Notepad++, aber halt noch ganz viel Custom-Software drin hatte, um Leute dann auszuspionieren und ja, Remote-Code auszuführen auf anderen Leuten ihrer Maschine. Genau, und das ist schon crazy. Fairerweise muss man auch sagen, irgendjemand, das glaube ich nicht hier in diesem Artikel, aber irgendjemand hat rausgestellt, dass wenn du auf Notepad++, glaube ich, Downloads gehst, also die haben gewisse von den Downloads ist irgendwie We Are With Ukraine und es gibt auch Supporting Taiwan's Independence, Supporting Taiwan's Sovereignty. Also da gibt's, glaube ich, schon, ja, Notepad hat da schon ein sehr klare Ding und es ist dann auch, ja, schon möglich, dass dann halt Leute, die, sagen wir jetzt mal zum Beispiel in China oder in Russland, sich für die Ukraine oder für Taiwans Unabhängigkeit einsetzen und so, dass sie dann halt auf irgendwelchen Targetlisten sind und dann gerne von China oder Russland gehackt werden möchten. Und das ist halt schon crazy, dass man als Notepad da irgendwie dann ein Attack-Surface ist, weil ja schlussendlich ist es so ein kleines Texteditor-Programm. Ja. Und nicht, ja, finde ich crazy.
Auf alle Fälle. Sehr wild.
Das darum alle Notepads, also schaut eure Notepads an, schaut, dass ihr einen Texteditor habt, von dem ihr nicht gehackt werdet. Ja,
wenn ihr Notepad++-User seid, sucht euch einen Artikel, wo genau beschrieben ist, wie ihr überprüft, ob ihr das abbekommen habt oder nicht, weil das ist, so wie ich das dann verstanden habe, auch nicht ganz trivial, weil einfach an der Versionsnummer kann man es eben nicht ablesen, weil das ja eigentlich ein gerichteter Angriff war und das ist anscheinend auch nur deswegen dann aufgeflogen, weil sie ist dann doch vermutet unabsichtlich etwas breiter gestreut haben und dadurch hat das einfach mehr Staub aufgewirbelt.
Mhm.
Das, ja.
Ja, das ist schon crazy. Ja, der Blogpost sagt, wenn ihr 888, Version 888 habt und eine offizielle Version habt, dann solltet ihr safe sein und als Organisation halt vielleicht das Auto-Update nicht zu machen.
Und das ist aber, ja, wieder mit diesen Supply Chain Attacks, das ist wirklich der Riesenmist. Auf der einen Seite will man, dass alle Auto-Updates anhaben, damit sie von Security-Patches schnell profitieren. Auf der anderen Seite sind Auto-Updates gefährlich, weil dann auf einmal Zeug installiert sind, was du gar nicht haben willst.
Hm.
Das ist auch mit den NPM-Attacken, die wir vor ein paar Monaten hatten. Das ist genauso ein, ja, Horror-Szenario, de facto. Anders, ja, kann man es nicht sagen. Das
tatsächlich nicht so gut.
Irgendwas hat unser Internet kaputt gemacht.
Was?
Ja, irgendwas hat unser Internet kaputt gemacht. Irgendwie.
Ach so. Boah.
Ja, wären wir einfach mal alleine in unserem Internet geblieben, dann wäre hier noch Ruhe.
Das ist alles nicht passiert.
Ja, tja. Ganz genau. Ganz genau.
Das wäre, wenn du überleiten könntest zur nächsten Kategorie.
Ich habe darauf gewartet, ob du jetzt auf eine Überleitung kommst, weil man könnte ja auch sagen, alles wird besser mit AI. Und deswegen sprechen wir jetzt über die AI der Woche.
Ja, ich habe leider jetzt, wo der andere Felix nicht hier ist, habe ich vor allem die kritischen die kritischen News. Also kritisch. Die eine ist ziemlich lustig. Für eine Definition von lustig ist es ziemlich lustig. Und zwar hat jemand das so ein, es gibt jetzt diese, hatten wir das letzte Mal, glaube ich, drüber gesprochen, diese Bots, die du, denen du eine Personality gibst und die dann mit sich selber sprechen und so.
Mhm.
Die so ein eigenes
Charakter, sozusagen.
Ja, so einen eigenen Charakter, und die hatten ja so auch so einen eigenen, so ein eigenes Reddit im Prinzip, wo sie.
Ach so, ja, das Social Network für AI.
Ja, genau. Und da hat jetzt jemand auch so ein OpenClaw, was irgendwie zu nah an irgendwie irgendeinem anderen named, und dann wird es dreimal renamed und so, keine Ahnung. Ich stecke da nicht so drin. Aber das gibt's auf jeden Fall, dass es passiert. Und da hat so ein AI-Agent, der so ein bisschen freigedreht hat, der hat halt so einen Fix gemacht für Matplotlib, was so eine Python, ja, so eine Python-Library ist. Und die haben halt die Policy, dass kein AI-Code committed wird. Und ja, dann haben sie das halt ja, zugemacht und gesagt, ja eben, also sie akzeptieren halt, also es ist halt gut für Leute, um da reinzukommen und so in die Codebase, das zu fixen, das zu improven und so. Und sie wollen halt kein AI-Code. Das ist aktuell ihre Policy. Und dieser AI-Agent hat dann so freigedreht, dass er ein Hit-Piece geschrieben hat, wo die AI dann halt so einen Blogpost generiert hat. Und ja, dann diesen Maintainer gehatet hat und versucht hat, den zu shamen. Gesagt, das ist jetzt Gatekeeping und bla 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 bla. Und das ist schon ein bisschen funny.
Ja, die Kommentare, also das ist wirklich, das ist das Schlimme an diesen LLMs, die können halt Text, und was das Ding dann abfeuert, ist schon krass, ja.
Ja, das kann halt super schnell super viel Text generieren, das ist halt auch ein bisschen so.
Ja.
Ja. Und ich meine, also wer will im Internet sich mit dem LLM streiten? Also es ist schon ein bisschen peinlich, sich mit echten Menschen im Internet über so Zeugs zu streiten und dann sich mit dem LLM zu schreien, ist, keine Ahnung, Next Level.
Pointless. Also
kannst
das ist,
du nur verlieren.
Ja, nur irgendwie versuchen, es abzuschalten. Man braucht dann tatsächlich einen Spamfilter auf der Seite.
Ja, das ist einfach crazy.
Ja. Ist es, und man kann es nicht immer unterscheiden. Also diese offensichtlichen Sachen, schreibt auch der Chat gerade, ne, ist schwierig. Ist das jetzt einfach wirklich ein freidrehender Bot, oder sitzt da auf der anderen Seite wirklich jemand, der da die Kommentare abfeuert? Aber auch Trolle, also dann ist das ja auf demselben Level wie ein Troll, und Trolle soll man auch nicht füttern und will eigentlich einen Spamfilter für die haben. Das wäre auch das Gesündeste, wenn da viele Leute auch einfach Trolle sich nicht von Trollen provozieren ließen. Und viel von diesen Bubbles, die sich gegenseitig hochschaukeln, sind ja einfach Trigger getrieben, und so zu viel getriggert werden, ist nicht gesund.
Ja. Genau. Ja, das ist halt auch so ein bisschen, wer ist denn verantwortlich für das? Also, weil das clearly out of line. Und ja, im Prinzip, wer auch immer diesen Bot gestartet hat, ist einfach ein Dickmove, das zu machen. Aber ja, das ist offensichtlich die Realität, in der wir aktuell leben. Es ist aber nicht alles schlecht. Es gibt auch, also wir hatten ja das letzte Mal, haben wir das, glaube ich, auch gecovert mit Curl hat das Bug Bounty sein Bug Bounty beendet, weil sie halt so viel Slop Security Vulnerabilities bekommen haben, die halt ja falsch waren. Und da gibt's jetzt einen Blogpost von, also es gibt halt auch Leute, die das halt so, die AI-Systeme halt wirklich trainieren, und da stecken halt Leute dahinter, die sich auch ein bisschen Mühe geben und so. Und die haben halt AI benutzt, um ziemlich viele OpenSSL-Bugs zu finden, die reported wurden und die jetzt, ich glaube, die meisten auch gefixt sind.
Ja, man kann es auch sinnvoll einsetzen, klar. Aber genau. Das, ja, eben diese, wer trägt Sorge dafür, wenn es jemand missbraucht?
Ja, genau, es ist irgendwie...
Sei es egal, ob wissentlich oder unwissentlich. Also wer außer Kontrolle geraten ist, ja auch immer noch eine Möglichkeit. Kann schon sein, aber...
Ja, also man kann das halt auch tatsächlich sinnvoll einsetzen, und es kann halt nett positiv sein, dass das Zeug gefixt wird.
Ja.
Es ist halt, es ist halt, wir werden sehen, wo es hingeht. Aber es braucht halt schon irgendwie auch fähige Leute, die diese Tools bedienen, weil eben sonst bist du halt einfach in der Situation, dass du super viel Slop bekommst von Leuten, die das halt auch nicht verstehen, was die machen. Und ja, aktuell sind die AIs halt noch nicht gut genug, und sind halt gut genug, irgendwas zu produzieren, was convincing enough ist, aber dann halt trotzdem falsch.
Mhm.
Und ja, da brauchst du halt trotzdem irgendwie noch Experten, die dann halt sagen, also, ja, das ist halt, da ist tatsächlich was dran, und das ist halt einfach Trash.
Ja, und sich auch immer wieder bewusst zu machen, dass die Gewöhnung, die einsetzt, echt gefährlich ist. Also nur weil es die ganze Zeit nützlich ist, heißt das nicht, dass es aufgehört hat, Fehler zu machen. Und dann noch, wie lange kann man sich oder will man sich da gut drauf verlassen?
Genau, und dann habe ich nochmal einen AI-Blogpost, Selfish AI, das komplett von der anderen Seite ist, jemand, der noch gar nie AI-Technologie benutzt hat und es auch nicht vorhat, und auch findet, ja, also das nicht okay, dass wir das machen, aus so vielen Gründen, aus ethischen Gründen, aus für unsere Umwelt, für die Leute. Es ist einfach schlecht für so viele Leute. Und darum sollten wir das nicht. Ja, es ist nicht okay, dass wir das benutzen. Könnt ihr euch ja mal durchlesen. Ich fand den ganz interessant. Mal die Perspektive von so der komplett anderen Seite. Weil man ja super viel irgendwie Leute sieht, die das halt super hochhypen und sagen, ja, das ist irgendwie eben 70% von unserem Code ist jetzt von AI geschrieben und so.
Mhm.
Und ich glaube, die Wahrheit, wie so oft, liegt irgendwo dazwischen, aber es ist unbestritten, dass er viele gute Punkte hat. Von, es ist halt so, wie es aktuell läuft, schon auch in vielen Punkten wirklich nicht gut. Und wenn es so weitergeht, ist halt problematisch.
An vielen Fronten, ja, auf jeden Fall.
Genau. Aber ob man es jetzt deswegen irgendwie gar nicht benutzen soll, kann, ja. Für das habe ich jetzt in meiner Erfahrung doch auch zu viel okayische Erfahrung gemacht, beziehungsweise halt, es gibt halt schon viele Use Cases, wo es halt ein bisschen hilfreich ist, einfach nur mal um anzufangen oder halt mal um Prototyp zu haben und so.
Genau, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, ich glaube, es ist mal wieder die Geschichte von, es werden nicht die wahren Kosten berechnet für das, was man verursacht, wenn man das Ding benutzt. Oder die LLMs, die insbesondere die Cloud-gehosteten, aber auch die, wenn man jetzt selber auf die eigene Hardware einspackt, irgendwie jemand anders hat das Modell ja trainiert und dafür wahrscheinlich auch nicht das bezahlt, was er da verbraten hat an Energie etc. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, dass das ungleich verteilt ist, dass...
Ja, und eben das ganze Copyright Infringement und keine Ahnung. Ist sicher viel problematisch daran.
Genau. Genau. Okay, das soll reichen für diese Woche zu diesem AI. Also wollen wir noch über Werbung in der AI reden? Also es gibt sehr, es
ja,
gibt
war klar, ne?
Ein paar sehr, sehr sehenswerte Werbeclips von Anthropic, die in abgeschwächter Form dann anscheinend auch beim Super Bowl liefen, die OpenAI auf die Gabel genommen haben.
Ja, aber also ich meine, die machen sich jetzt darüber lustig. Google hat ja auch gesagt, nein, wir machen keine Werbung in AI und das ist doch einfach eine Frage der Zeit, bis
bei Google ist das klar, finde ich, weil es ein Werbekonzern.
Aber auch Anthropic, wenn die merken,
OpenAI, die haben anderen Druck und Anthropic ist aber von dem, wie sie aufgestellt sind, anders unterwegs. Also sie können das wahrscheinlich länger durchhalten. Du hast vermutlich auf deiner Seite auch recht. Irgendwann wird jede Möglichkeit zur Monetarisierung genutzt. Und dann kommt die Werbung, ja.
Ja, also irgendwie muss das ja finanziert werden und ich glaube, das ist einfach zu teuer, dass Leute, wenn Leute wirklich das bezahlen müssten, was das kostet an Strom, an Infrastruktur, glaube ich einfach nicht, dass Leute halt bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben. Und dann, ja, the next best thing ist halt Werbung.
Ja, genau. Man hätte das nicht der Menschheit zum Spielen gegeben, um den Anwendungsfall zu finden, sondern man hätte diese Technologie in der Hand gehalten und sich dann überlegt, okay, das ist cool, aber das ist auch echt teuer. Jetzt müssen wir mal gut überlegen, wofür wir das einsetzen. Hm. Das ist definitiv der Punkt. Da bin ich bei dir.
Ja, darum. Also, ich sehe nicht, dass die meisten großen Leute, ja, da nicht irgendwie, einen Weg finden, da irgendwie Werbung reinzumachen, um mehr Geld zu verdienen.
Ja, die Reaktion.
Also warum sollten sie das auch nicht tun?
Ja, eigentlich ist das peinlicher schon auch die Reaktion von OpenAI darauf, dass sie dann gesagt haben, nein, das ist, also sie sind da einfach nicht professionell mit umgegangen. Hm. Die Reaktion war schon fast kindisch, also kindisch beleidigt und das war unnötig. Also da hätten sie souveräner mit umgehen können. Ja. Und dann ist jetzt aber, genau, es gab diese Videos und dann hat in den USA offensichtlich OpenAI jetzt wirklich damit angefangen, die Werbung auszuspielen. Sie beteuern, dass das Antwortverhalten von der AI nicht durch Werbung beeinflusst wird, sondern einfach nur in der Oberfläche auf den Kontext bezogene, das dann schon. Das ist ja auch eine Art Datenleak, wo man sich überlegen will, ob man das haben muss, Werbung eingeblendet wird. Und genau dieses auf den Kontext bezogen, dann, also man hat ja besser vorher schon überlegt, gerade bei den kostenlosen Accounts, was man da so reinklimpert, wenn dann das auch noch mit deiner Global Unique Werbekonsument-ID verknüpft wird, muss man noch dreimal drüber nachdenken.
Ja, ja, ja. Also da bin ich halt wirklich auch zu 100% Verschwörungstheoretiker und Aluhut. Also ich glaube auch, dass das einen Weg finden, um ganz viel von dem Zeug, was du da reinwirfst, halt wieder zu verwursteln und in ihr Training einzubinden und davon zu lernen, auch wenn du dafür bezahlst und so. Also das glaube ich den Leuten einfach nicht, dass sie da nur, ja.
Ja.
Und gerade so als Privatperson, so was willst du machen?
Das ist das Unfaire Gleichnis daran, ja, genau.
Also ich kann mir vorstellen, dass bei gewissen, wenn du irgendwie so als Großfirma da mit denen einen Vertrag machst, dies, das, vielleicht, dass sie da ein bisschen vorsichtiger sind, aber so für die, ja. Ist aber fairerweise, muss man sagen, ist 100% Verschwörungstheorie. Ich glaube, nichts davon ist so groß belegt oder so, dass das aktuell passiert. Mich würde es überraschen, wenn sie das nicht machen oder nicht irgendeinen Weg finden, um halt auch deine User-Daten wieder zu Geld zu machen, weil, ja, genau gleich mit der Werbung, wo alle zuerst sagen, nein, nie, wir werden nie Werbung und dann so, ah ja, wir machen jetzt hier Werbung. Wäre doch geil, wenn wir noch ein bisschen mehr Geld verdienen.
Genau.
Beziehungsweise Geld verdienen tun die ja alle nicht, also aktuell verbrennen die.
Ja, verdienen nicht, aber umsetzen tun sie schon.
Ja, ja, umsetzen halt, schon, ja. Aber also ich glaube, da macht ja niemand wirklich Gewinn bis jetzt.
Ja.
Das ist so ein bisschen Verlustgeschäft, aber und man muss halt mitspielen.
Anthropic vielleicht dazu noch, die haben gerade eine Finanzierungsrunde gemacht und die wohl beeindruckend gut lief. Eine auch wieder rekordebrechende Runde. Und das Interessante fand ich dabei, man liest ja immer so Series A, also die erste Finanzierungsrunde, B, C, kriegt man schon mal mit. Und bei Anthropic war es ja Series G. Und ich glaube, ich habe noch nie irgendwo gelesen, dass das eine Schlagzeile war, wenn die Serie G erfolgreich und gut gelaufen ist. Das fand ich dann schon okay. Das zeigt auch einfach, wie lange diese Welle schon läuft und weiter darauf angewiesen ist, große Finanzierungsrunden zu bekommen. Ich denke, meistens hört man da nichts von, weil die Unternehmen, die eine Series G brauchen oder bekommen auch erfolgreich, da ist das Businessmodell schon so klar, dass das dann eigentlich nur noch ein interner Kreis sich unter sich aufteilt, weil sie dann nicht mehr darauf angewiesen sind, dass Leute mit großem Risiko da reingehen.
Ja. Ja, also es bleibt spannend, ob diese in welcher Form diese AI-Bubble burstet und wann.
Mhm.
Dass es aktuell inflated ist, bestreitet ja, glaube ich, gar niemand. Also das sind ja die AI-Firmen auch dabei. Und sind zumindest so ehrlich und sagen so, ja, ist schon so ein bisschen overheated. Wie es dann, ob es halt einen großen Knall gibt, wo alles zusammenfällt, und dann irgendwie ein bisschen Zeug übrig bleibt, oder ob es einfach, ja, so einfach über die Zeit halt so ein bisschen sich ausdünnt mit AI, wird sich zeigen.
Ja, auf jeden Fall. Eben, das war in der Woche vor der FOSDEM, glaube ich, da gab es ja so ein bisschen Unruhe an den Märkten und da hatte ich schon gedacht, oh, vielleicht sind das jetzt die Vorzeichen dessen, dass es jetzt doch langsam anfängt zu bröckeln, und das hat man ja immer mal wieder.
Ja, hat nicht Nvidia auch irgendwie weniger Geld in OpenAI gesteckt, als sie mal gesagt haben oder so?
Ah, das habe ich nicht auf dem Radar, zum Beispiel, die Schlagzeile. Das, ja.
Da war irgendwas, ich hab das auch nur so am Rande. Irgendwo so am Rande, weil die wollten eigentlich, glaube ich, auch super viel in OpenAI investieren und die wollen jetzt wohl weniger investieren oder so. Mhm. Irgendwie so.
Das habe ich nicht mitbekommen. Ich packe noch den Link mit der Series G von Anthropic.
Non-binding
notifications. Block.
Ja, irgendwie 100 Billions weniger. As well as an investment of up to 100 billion. Und das wollten sie jetzt irgendwie, ja, sie sind irgendwie unhappy with OpenAI, und darum wollen sie das irgendwie nicht investieren oder so.
Aber keine Ahnung. Haben sie geschrieben, was genau sie unhappy macht? Also da ist ja auch, auch nichts überraschend jetzt plötzlich komisch geworden.
Bestimmt haben sie da irgendwas gesagt, aber ich habe das nur so am Rande.
So.
Ja, also vielleicht auch einfach weniger. Sie haben einfach mal eine große Nummer gesagt, aber eigentlich nie vorgehabt, so viel zu investieren.
Ja.
Ja. Genau, ich sehe es jetzt gerade nicht. Ich habe das, ja, ich habe hier mal noch einen Link verlinkt, aber ja. So viel zu AI, I guess.
Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu den News, Neuigkeiten und News. Sensationen. Wir sprechen immer mal wieder, vielleicht bin ich auch der Einzige, der darüber spricht, über Vero, weil ich finde, es wäre großartig, wenn wir bei uns auf dem Kontinent eine vernünftige Zahlungsdienstalternative haben. Und Vero hat als News gebracht, dass sich die Commerzbank dem System anschließt, und das ist eine sehr gute Nachricht, weil die Commerzbank einfach groß ist. Es ist die zweitgrößte deutsche Privatbank, da sind viele Leute, und das hilft dabei, dass Vero diese Rolle als Gegengewicht zu den amerikanischen Zahlungsanbietern ausbauen kann. Das ist eine gute News. Das heißt, wenn ihr selber Vero nutzt und Leute kennt, denen ihr jetzt Geld schicken wolltet, habt ihr noch eine höhere Chance, dass diejenigen auch in der Lage sind, Vero zu nutzen, weil ihre Bank es unterstützt.
Verrückt. Wusstest du, dass in der Schweiz gibt es Twint?
Weiß ich, kenne ich, ja. Und ja. Da war ich seinerzeit, als sie das lanciert haben, war ich mehr oder weniger gerade weggezogen. Und das war dann am Anfang immer so, nee, ja, hier, wenn du nicht hier wohnst, kannst du das nicht nutzen.
Ja, genau, das ist halt, das eigentlich, so ein bisschen die gleiche Idee, I guess. Aber es funktioniert halt eigentlich nur in der Schweiz.
Mhm.
Also so ein bisschen so, ja, schon cool. Und dann haben sie aber auch so, glaube ich, so ein paar Dinge, die ein bisschen so ähnlich wie bei PayPal, ist halt irgendwie dann nicht eine richtige Bank und so. Und es ist alles so ein bisschen shady. Also wenn da irgendwie Geld weg ist, ist es einfach weg. Und ja, und eben, es funktioniert halt nur in der Schweiz, aber in der Schweiz ist es dann tatsächlich überraschend weit verbreitet. Also ich glaube, in der Schweiz kommst du ziemlich weit mit Twint.
Mhm.
Was ich dann doch verrückt finde, wie sehr sich das durchgesetzt hat als Alternative.
Ich glaube, sie haben viel richtig gemacht und in der Schweiz ist das ja auch gern gesehen, wenn ein Schweizer Anbieter sich am Markt platziert. Und ich glaube, dass da hat der Lokalpatriotismus, nenne ich es mal, der hat da auch sehr geholfen. Und das ist auch, das ist.
Also
cool.
Fairerweise, ich meine, es gibt ja auch nicht so viele Alternativen. Also ich weiß nicht, seit wann es Vero gibt, aber
Vero ist ziemlich neu. Vero ist ja aus dem, wie hieß das, PayDirect? Aus einer vorherigen Initiative entstanden. Und hier haben sich dann jetzt aber auf europäischer Ebene also sich zusammengerauft und Belgien, Deutschland und Frankreich.
Giropay war es in Deutschland.
Giropay war es in Deutschland, genau. Und die Niederlande, Luxemburg und Österreich sollen wohl auch noch aufspringen. Und das ist halt viel versprechender.
Ja, also ich hoffe auch, dass sich sowas durchsetzt. Auch eben, also Twint ist irgendwie 2014, also irgendwie 11 Jahre. Vero jetzt irgendwie seit 2024.
Mhm.
Also jetzt 2 Jahre. Aber es macht natürlich schon viel mehr Sinn, wenn du zumindest so, sagen wir mal so, in Europa damit zahlen kannst. Weil
ja, also im Sinne von digitale Souveränität für die europäischen Staaten ist das schon sehr gut. Also nicht nur PayPal, sondern eben auch Visa und Mastercard. Wenn man sich überlegt, dass wir mit jeder Zahlung, die wir halt mit der Uhr heutzutage oder so tätigen, mal ausgenommen, man hat da seine Sparkassenkarte draufgeladen, dass man da jedes Mal ein paar Cent über den großen Teich schickt, das ist schon krass. Also
ja, das Payment Provider ist das so eine Geschichte für sich. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Das ist schon auch ein bisschen insane, dass es eigentlich Visa und Mastercard ist.
Genau, und ich habe jetzt vergessen, in Belgien soll Vero jetzt auch auf einem guten Weg sein, aber begegnet ist mir, als ich an der Froscon war, an der Fosdem, die ganze Zeit ein anderer Dienstleister, ich komme aber nicht mehr auf den Namen, also in den Geschäften klebt der da immer ein anderer Sticker. Die haben da wohl recht etabliert, auch eigentlich so qualitativ, wie ich das in der Stadt erlebt habe, war das ganz ähnlich wie Twint, dass es wirklich überall war. Und das fand ich cool, die waren weit gekommen. Mal gucken, ob sie das dann jetzt mit Vero integrieren oder wie sich das da bewegt.
Ja, also ich meine, es funktioniert halt nur, wenn genug viele Leute mitmachen, so Zeug, weil sonst so eine App hast und du kannst nur irgendwie an 3 Orten damit bezahlen, ist halt scheiße.
Brauchst du nicht, ganz genau.
Du brauchst halt schon was irgendwie dieses easy 1:1, also wir gehen zusammen essen, ich bezahle und dann schickst du mir einfach den Rest via App.
Ja, ja.
Du willst halt das und du willst halt irgendwie, wenn du irgendwo bist, du willst halt mit diesem Ding bezahlen. Das glaube ich mit Twint schon so für kleinere Anbieter halt schon auch praktisch, weil du brauchst dann halt kein Bezahlgerät, nix. Du kannst halt so einen QR-Code ausdrucken und Leute können den halt scannen und dann direkt in der App bezahlen. Und du zahlst dann zwar ein bisschen Gebühr, aber du hast halt nicht so Upfront-Kosten wie bei vielen anderen Systemen, wo du irgendwie halt eine monatliche Gebühr nochmal zahlst oder so, wenn du klein genug bist.
So ist das. Gut. Was haben wir noch für eine News? Ah, genau. Wir haben ja gerade eben schon dieses schöne Stichwort digitale Souveränität genannt. Und da habe ich eine Schlagzeile aus Berlin mitgebracht, nämlich, dass Berlin eine Open-Source-Strategie sich gegeben hat Anfang des Jahres.
Aha.
Mhm,
und ist die gut? Taugt die was?
Ja, es ist eine Strategie und wenn sich die Verwaltung das auf die Fahnen schreibt, das ist erstmal ein großes Lob wert. Jetzt bin ich kein Berliner, aus Berlin hört man immer unterschiedliche Dinge, wie gut so Dinge dann laufen. Aber Sie haben eine Roadmap zur Open Source Verteidigung, zur Open Source Verwaltung hin. Und Stärkung von Open Source in der IT-Landschaft, Optimierung von Open Source Beschaffung und Vergabe. Sehr gut. Natürlich gibt es immer eine leichte Differenz Ambition und Realität. Es wird sich dann jetzt zeigen müssen, wie konsequent und energisch Sie das dann auch wirklich umsetzen. Aus Schleswig-Holstein kommt, hört man ja sehr gute Sachen, die kommen sehr, sehr gut voran. Und insgesamt ist natürlich mit dem, was rund um das CENDIS entsteht, auch mittlerweile eine ganz andere Grundlage dafür da, das durchzuziehen, als zu den Zeiten, als es in München den ersten Anlauf mit Linux gab, was gerne, wenn man so Schlagzeilen hier erwähnt, ja immer noch hervorgezogen wird als Beispiel dafür, dass es nicht funktioniert hat, obwohl es ja funktioniert hat und eher aus politischen Gründen gecancelt wurde. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, das wäre schon cool, wenn mehr dieses Jahr ist Linux auf dem Desktop.
Oh ja.
Das ist Jahr von Linux auf dem Desktop. 2026. Ich sag's dir jetzt, am Anfang des Jahres. Werden sehen, Linux auf dem Desktop.
Definitiv, also ich meine, der DIT, ne, der Digital Independence Day, der tut da auch einiges für.
Das ist gut.
Ja.
Kann so weitermachen.
Auf jeden Fall. Was ist denn mit unserem Beispiel passiert?
Ja, also, wir haben ja alle diesen Talk gesehen vom Kongress, was so passiert mit Domains, die man mal hatte. Und sie dann nicht mehr hat, aber alle Systeme connecten halt noch drauf, weil, naja, Realität. Und dann gibt's ja so diese Recommendation von, ja, da gibt's halt so ein RFC. Und da stehen halt Domains drin, die nie vergeben werden. Das heißt, wenn du Dokumentation machst, keine Ahnung was, wenn du Testsysteme hast und so und du nicht willst, dass da jemals irgendjemand was registrieren kann. Und eine davon ist example.com. Jetzt, das Problem ist, da müssen die Leute dann halt auch dran halten. Und Microsoft hat mindestens seit 2020 über ihr Auto-Discovery example.com als E-Mail geroutet an E-Mail-Server. Und das ist schon einfach fucked up. das ist einfach nicht okay. Wir machen alles mit AI und ist alles so cool. Vielleicht. Weiß ich nicht, 2020, das war noch ein bisschen früh, ne?
Ja.
Das heißt, da hat einfach jemand sonst schlampig gearbeitet und das ist einfach crazy. Weil diese Leute bekommst dann halt super viele E-Mails und Testdinge, wo Leute halt erwartet haben, dass die nie irgendwo ankommen. Und ja, keine Ahnung, wie das passiert. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat.
Wäre viel interessanter, wo das hingeroutet ist, ob diese Firma tatsächlich was damit macht. Also, kennt jemand diese japanische Firma? Also, die routen auf Sumitomo Electric Industries Mail Servers located at sai.co.jp. Ich würde da gerne mal Mäuschen spielen. Machen die einmal im Monat ein Meeting und lachen sich über die lustigen example.com-Mails kaputt? Oder ich finde es gut.
Ja, also es ist einfach. Ich finde es einfach crazy. Ich finde es crazy.
Naja, es ist crazy. Auf jeden Fall. Man muss halt aufpassen. Example.com. Dann lieber local.net oder local.lan als Beispieldomain benutzen.
Weil die vom RFC protected sind.
Ja, local.net löst übrigens auf. Oh Gott, das ist diese Netz einfach kaputt.
Ja, und also .lan, also das war ein Witz, ne? Local.lan ist auch nicht protected. Also RFC, keine Ahnung.
Schwierig. Das war ein netter Exkurs. Ich habe noch eine zweite digitale Souveränitäts-News. Und zwar schmeißt Frankreich schrittweise Zoom und Teams aus ihren Behörden und setzt auf die eigene staatliche Lösung namens, Trommelwirbel, da musste ich schon ein bisschen lachen, Visio.
Visio. Das war doch dieses Microsoft-Ding, genau. Ne? Microsoft Visio.
Ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Franzosen da sehr viel Wortwitz bewiesen haben und einfach Microsoft trollen wollen. Ja. Aber sehr cool. Also sie haben da Open Source gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und excuse my French, ich spreche die Sprache nicht, aber es ist La Suite Visio. Und ja. Es sieht sehr schick aus. Und wenn es genauso gut funktioniert, sehr gut. Und dann hoffe ich, dass sich das über die französischen Grenzen hinaus verbreitet und jetzt nicht anfängt, jedes Land sein eigenes Zeug zu streichen.
Ja, aber das wird, ich sag dir, an was das scheitern wird. Es wird scheitern, dass sie es nicht übersetzen wollen. Und wer will Französisch lernen? Ne?
Das, ja.
Das ist genau kommen, weil das ist einfach nur Französisch und dann ist so, ja, ist, keine Ahnung. Verstehe ich nicht.
Ja. Ich verstehe es auch nicht. Das ist leider, so, ich bin jetzt mittlerweile in einem Alter, wo ich mir wünsche, ich hätte es mal richtig gelernt, aber ja.
Ja, das Schlimme ist, bei uns hast du das ja sogar in der Schule, aber da ist leider bei mir wirklich wenig bis gar nichts hängen geblieben.
Bei uns kann man das auch in der Schule haben oder man beschließt irgendwann, ich will mit Sprachen nichts zu tun haben, außer Englisch, das ist cool, weil das steht auf meinen Magic-Karten und das spricht mein Computer, das mache ich. Mit dem Rest und dann so kam das, dass ich da keinen Berührungspunkt mit hatte.
Ah, nee, bei uns ist das schon Pflicht, super lange auch. Also ich habe das bis und mit Berufsschule hatte ich Französisch, aber boah, ja. Da ist leider wirklich wenig bis gar nichts hängen geblieben. Darum spreche ich leider kein Französisch und ja, mittlerweile finde ich es auch. Damals habe ich mir gedacht, ja, keine Ahnung, wirst du eh für nichts brauchen, aber es ist eigentlich schon geil, wenn man sprechen kann, ist es schon cooler, als wenn man sie nicht kann. Das ist leider schon so. Tja. Gut, wollen wir zum Thema kommen? Wir haben sogar ein Thema, das verrückt heute.
Verrückt.
Das, diese Sondersendung, was die alles liefert.
Dann muss ich ja sagen, Themen.
Genau, du musst noch Themen sagen. Sehr gut. Und zwar, Thema ist ein großes Wort. Ich habe es einfach in Thema gepackt. Und zwar, also einerseits möchte ich hier diesen Podcast empfehlen. Das heißt Talk ohne Gast. Das irgendwie wird vom RBB oder so produziert. Das ist irgendwie Till Reiner und Moritz Neumeier, sind beide so Comedians. Das hat so ein Comedian-Laber-Podcast. Und sie haben aber was super Cooles gemacht. Und zwar haben sie sich irgendwann vorgenommen, wir gehen alle unsere Abos durch und kündigen die Abos, die wir nicht mehr brauchen. Und das Konzept möchte ich hier auch einfach nochmal weitertragen, weil das finde ich schon wichtig.
Das ist super cool, ja.
Dass sich Leute einfach, macht euch einmal im Jahr, macht euch eine Liste, schaut mal eure Kreditkarten, eure Kontoauszüge durch, für was? Für einen Scheiß bezahlt ihr eigentlich aktuell Abos, was ihr nicht braucht. Weil super viel Zeug ist heutzutage einfach so ein Abo-Modell. Und dann hast du halt ein Abo hier, ein Abo da, dann hast du irgendwie diese eine Serie irgendwie auf Paramount Plus geschaut, dann hast du da mal ein Abo gemacht und dann gedacht so, ja, das kann ich ja wieder abmelden. Und dann macht man, dann vergisst man es und dann 2 Jahre später bezahlt man halt immer noch dafür und so. Dann hat man irgendwie sein Netflix, dann hat man Spotify, dann hat man irgendwie Domains. Jetzt gerade in unseren Kreisen hat man irgendwie 15 Domains, wo man gedacht hat so, ja, ich habe hier so eine super coole Projektidee. Ich klicke mir halt mal eine Domain und dann ist irgendwie 5 Jahre später und man hat halt nichts damit gemacht.
Boah, bist du gemein, ne? Jetzt, also das ist schon jetzt so die typischen Nerd-Dinger auch noch zu verteufeln. Also ich bin ja vollkommen bei dir, dass man hier so Fitnessstudio muss man so, darf man eigentlich gar nicht erst ein Abo abschließen. Das ist richtig, aber also so eine VPS sich zu klicken, ist völlig legitim.
Hey, niemand, Markus, niemand sagt, es ist nicht legitim. Niemand sagt, du darfst keine VPS klicken. Niemand sagt, du darfst keine Domains klicken. Niemand sagt, du darfst nicht 14 VPN-Provider haben. Alles, was ich sage, setz dich doch mal irgendwie einen halben Tag hin oder so oder eine Stunde, zwei. Mach mal eine Liste, mit was du alles hast. Dann geh die Liste durch und überleg dir, was von diesen Dingen möchte ich kündigen. Und dann über die nächsten 1-2 Wochen investierst du immer noch mal ein bisschen Zeit, diese Dinge zu kündigen und dann hast du auch am Ende des Monats viel mehr Geld auf deinem Konto, wo du irgendwie in die Ferien gehen kannst oder was dir was Cooles kaufen kannst, anstelle irgendwelche 15 VPNs zu bezahlen, wovon du keins mehr benutzt. Das ist alles, was ich sage. Ich mag das auch nicht. Also ich habe sowas, ich habe schon länger so ein Excel, also so ein Tabellenkalkulationsding, sie ist aktuell, glaube ich, in Google Drive oder so, aber du brauchst einfach so eine Liste, wo du das alles auf einen Blick siehst und dann dir überlegen kannst, brauche ich das? Und dann merkst du, diese eine Meditations-App, die ich irgendwie ganz cool fand für 2 Wochen, wo ich offensichtlich noch jedes Jahr irgendwie 60 Euro für bezahle, vielleicht könnte ich da mal kündigen. Und das ist mein Aufruf an euch. Ja. Wenn ihr noch einen Neujahresvorsatz super spät braucht, macht euch das jetzt.
Genau, braucht nicht viel Zeit. Der beste Zeitpunkt für sowas ist immer jetzt. Also nicht irgendwie vornehmen, ja, mache ich zum nächsten Jahr. Nee, jetzt.
Jetzt.
So, jetzt. Und was total dabei hilft, ist so eine Software, finde ich, also mir, ich habe, als ich Linux als Hauptdesktop genutzt habe, was ich eigentlich schon länger wieder mehr tun möchte. KMyMoney, sehr geliebt, wird auch gerade im Chat genannt. Das ist eine tolle Software von KDE Desktop, da in dem Kontext entstanden. Ich glaube, mittlerweile gibt es das auch plattformübergreifend. Auf dem Mac gibt es MoneyMoney. Es gibt da eine Menge Applikationen, wo man das verwalten kann. Es gibt ja mittlerweile, nachdem mit dieser Liberalisierung des Finanzmarktes, bla bla bla, kann man ja mittlerweile auch in seinem Online-Banking die Konten anderer Banken einbetten. Ob man das immer will, muss man selber entscheiden. Aber der große Vorteil ist natürlich, dass man sich einfach macht, den Überblick zu behalten. Und darum geht's, sich da eine Lösung für zu suchen. Nach Möglichkeit keine Lösung, wo man wieder 7 Euro im Monat für bezahlt, weil da gibt es mittlerweile auch ganz viele tolle Finanzanalyse-Apps und so, gerade so Web-Apps, die dann die Konten, die Daten davon abgrasen und einem schöne Charts malen. Aber Leute, überlegt euch, ob euch das wirklich so 7 bis 10 Euro im Monat wert ist, weil das läppert sich auch ganz schön aus,
ja. Ja, genau. Ich habe mir in diesem Zuge noch zufällig H. Ledger angeschaut. Und das ist so ein bisschen Plaintext, wie heißt das? Double Bookkeeping?
Wenn du so immer das macht KMyMoney auch.
Genau,
das macht Buchführung. Doppelte
genau.
Buchführung. Das Konzept, genau, das muss man sich am Anfang dran gewöhnen, aber wenn man das mal gemacht hat und das ist dann doch nicht so viel zu verstehen, ist das total cool, weil man dann dieses Zuordnen und wohin geht das Geld, sehr übersichtlich und mit einer sehr schönen Historie hinbekommt, ja.
Genau, und das ist irgendwie so eine Haskell-App, vor allem Command-Line, aber hat irgendwie auch einen Web-Client und so. Sieht ganz interessant aus, ich bin noch nicht so ganz da, ob ich das wirklich machen will und ob ich das wirklich machen werde. Aber in diesem Zusammenhang, genau, was Markus sagt, sich halt so ein bisschen auch so einen weiteren Überblick zu verschaffen, sicher auch interessant. Aber eben, also wenn ihr es nicht habt, fangt an mit, macht euch einfach eine Liste, wo habe ich Abos, wie viel zahle ich dafür, und brauche ich das noch, und wenn nicht, dann kündigt das. Und wenn ihr euch dann schlecht fühlt, weil ihr irgendwie 2, 3 Abos habt, die ihr eigentlich nicht mehr braucht und kündigen möchtet, da kann ich wirklich euch auch den Podcast nochmal ins Herz legen. Da könnt ihr zuhören, was die so für Abos haben, und das ist einfach insane. Das ist wirklich einfach, also ich hätte eine bezahlt noch irgendwie für die Reitlehrerin, obwohl sein Kind nicht mehr dahin geht und so. Wohl seit Monaten Geld. Also es ist wirklich so, was er aufzählt. Ich glaube, das ist irgendwie so, keine Ahnung, irgend sowas um die 500 Euro im Monat. Einfach für Scheiß, für irgendwelche Zeitungen, für irgendwelche dies, das. Und das ist einfach crazy, wie viel man da Geld ausgeben kann.
Wow.
Genau. Macht doch das. Das ist mein Thema, mein Aufruf, meine Hausaufgaben für euch. Genau, wenn ihr da mehr, eben, es gibt irgendwie Tools, da irgendwie wirklich so krass die Übersicht zu haben. Aber ja, wenn ihr nur mal schaut, was habe ich für Abos, was brauche ich, was kann weg, habe ich schon viel gewonnen.
Ja, das ist es wert. Auf jeden Fall.
Genau. Wenn ihr das dieses Jahr noch nicht gemacht habt, wenn ihr es noch nie gemacht habt, dann macht das jetzt.
Und man kann sich auch wunderbar damit belohnen. Dann kann man einfach sich jetzt angucken, jetzt kündige ich drei Sachen und dann warte ich das, was ich da in den nächsten 6 Monaten mit gespart habe, da gönne ich mir dann was von.
Ja. Absolut. Ja. Könnt ihr eigentlich nur gewinnen. Es braucht wirklich auch nicht viel Zeit. Habe ich dieses Jahr auch wieder mal geupdatet und geschaut, was habe ich, ja, und habe dann tatsächlich auch ich glaube nochmal 2 Subscriptions losgeworden, weil, ja, also Subscriptions echt.
Ja, das ist ja Fan. Auch im Kontext mit den, wir wollen gerne mit AI rumspielen und dann klickt man sich hier ein Abo und da ein Abo und dann ist man plötzlich bei Anthropic OpenAI und Lichat ist wie ein Mistral. Dann kann man auch 2 davon kündigen, weil das ist zwar cool, das mal zu vergleichen, aber man braucht nicht 3.
Ja,
wenn man ehrlich
nicht.
Ist, dann kann man
die meisten
und die
Leute
sind auch
brauchen
nicht
3, ja.
Ja, und die sind auch nicht so weit auseinander. Das ist, wenn man sich dann für Mistral mit Lichat und die haben auch ein CLI für Agentic Coding, Vibe heißt der lustigerweise. Das ist nicht so weit weg von dem, was die anderen machen. Das ist dann gut genug.
Ja, ja. Also, und es geht halt auch viel einfach darum, das bewusst zu machen. Ich meine, wenn du sagst, hey, ich brauche diese 3 AI-Apps, ich brauche die alle 3 und ist mir bewusst und ich bezahle da gerne Geld für, dann macht das. Also, wenn ihr das wollt, dann sure, go for it. Aber es geht halt ganz viele Leute und eben, also mir ist es auch passiert, du bezahlst halt für Dinge und dann benutzt du sie nicht mehr und dann vergisst du sie und dann bezahlst du halt aber immer noch dafür und ja, dann kann man das halt kündigen.
Exakt, genau. Also man kann sich ja was gönnen und man kann das ja alles machen, aber bitte bewusst, dieses dann einfach, wenn es in Vergessenheit gerät, das ist doof.
Genau, wenn du halt einfach für 3 AI-Apps bezahlst, aber eigentlich gar keine mehr davon benutzt, weil du ja jetzt gefunden hast, ich muss das alles selber hosten und dein self-hosted Stack nur noch benutzt, dann, also warum bezahlst du dann noch für 3 AI-Buden? Das, kündige das.
Gut, ich glaube, dann damit haben wir genug für die finanzielle Souveränität geworben. Kommen wir zu unserem 3D-Druck der Woche.
Was hast du gedruckt?
Ich habe was gedruckt. Wie soll ich das nennen? Es ist ein Ball mit Löchern.
Aha. Spannend, sag
ja,
ich jetzt mal.
Ja,
ist nicht, also, ja.
Die Idee von dem Ball mit Löchern ist, dass man in die Löcher Holzstangen reinsteckt und damit dann, also Holzstangen, die man im Baumarkt kaufen kann, so 1 Zentimeter dicke, und dann kann man damit Häuser bauen, zum Beispiel. Und weil, also Kinder bauen ja furchtbar gerne irgendwas, wo sie Decken drüber legen können und dann haben sie eine Höhle. Und das ist sehr cool, weil es schnell ist, unkompliziert und man baut halt im Wesentlichen doch was aus Holz. Das ist ja auch immer schön. Und man druckt nicht alles. Und man kriegt trotzdem was hin, was Großes und was Besonderes ist. Wenn das jemand von euch auch machen möchte, diese Dinger, ich habe die auf 96% runterskaliert, damit sie eng auf den Holzstangen sitzen, die ich gekauft hatte. Weil sonst wabbeln die so rum und dann ist es nicht cool, mit da mehrere Sachen dran zusammenzustecken. Man will die so auf seinem Drucker abstimmen, dass die Spack sitzen. Ja. Also deswegen würde ich da dringend empfehlen, da erstmal 3-4 einzeln zu drucken. Einzeln brauchen die dann auch nicht so lange. So 20 Minuten oder so. Hängt natürlich am Drucker an. Ich übernehme keinen Aufdruck. Aber dann, wenn man das abgestimmt hat, dann sind die cool. Und nicht so viel Materialaufwand für viel Spaß.
Ja, nice. Ja.
Genau, und was ich noch mitgebracht habe, was ich auch auf der FOSDEM kennengelernt habe, ist openprinttech.org. Also mein Drucker zum Beispiel hat auch so einen Filament-Trockner, Vierfachfarben, AMS heißt es Bamboo. Ich vergesse immer, wie
das ist einfach so ein automatischer
Anycubic, das Ding nennt, die nennen das nicht AMS, die nennen das Ace Pro, genau, also das ist halt das Vorratsbehältnis für das Filament, hast du 4 Farben drin und damit der Filament wechseln kann, braucht er das, also er zieht dann automatisch, wechselt er das, die Farbe, die er gerade verwendet. So, und die haben da drin das Feature, dass sie erkennen können anhand von einem RFID-Tag, welches Filament du einlegst. Wenn du Fremdhersteller-Filament einlegst, musst du halt manuell einstellen, das ist jetzt PLA, das ist diese Farbe. Wenn du die Farbe überhaupt sehen willst, kann man natürlich auch weglassen, das ist eigentlich nur ein Convenient-Ding. Aber der Materialtyp ist schon sehr convenient und noch besser wird es natürlich, wenn man dann so Abstufungen hat wie PLA oder PLA Plus oder PLA von Hersteller Anycubic hat eine andere Temperatur, optimale Temperaturrange als PLA vom Hersteller 3D Jake, Eigenmarke oder so. Und das will man eigentlich in dem Tag drin haben, damit man das nicht jedes Mal wieder dann irgendwo reinklimpern muss oder dran denken muss, das in seinem Slicer auch auszuwählen. Das gibt es aber, so mein Kenntnisstand, frustrierenderweise nicht herstellerübergreifend. Das heißt, wenn ich Anycubic PLA oder Anycubic Filament kaufe, ist alles gut. Wenn ich irgendein anderes Filament kaufe, muss ich es immer von Hand eingeben. Das nervt. Deswegen hätte ich gerne, dass ich da eine Möglichkeit hätte, das von mir aus auch selber einzuspeichern. Ich bin ja auch gar nicht. Für mich wäre es schon ein Gewinn, wenn ich beim Auspacken einmal so ein Tag programmieren könnte und dann wird es einfach funktionieren, weil so schnell drucke ich die Dinger in der Regel nicht leer. Da gibt's auch eine App zu, die heißt Open Spool, die funktioniert aber leider nicht. Also die hält überhaupt gar nicht das, was sie verspricht. Und nachdem ich Open Spool angeguckt hatte, bin ich dann auf TheFosDem eben auf openprinttech.org gestoßen. Und die Initiative ist von Prusa. Prusa macht viele gute Dinge. Aber es ist bisher leider nur eine Initiative. Und um da ein bisschen Werbung für zu machen, habe ich gedacht, bringe ich sie mal hierhin mit. Es geht dabei eben genau um das Problem, dass es kein offener NFC-Standard ist, was insbesondere Anycubic und Bamboo Lab da gerade so treiben. Und wenn man da was schaffen würde, wo das einfach herstellerübergreifend funktioniert, wäre allen geholfen. So finde zumindest ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Großen das so als, nee, dann, wenn die Leute da genügend drunter leiden, dann kommen die schon zu uns und kaufen nur von uns das Filament. Kann ich mir schon vorstellen, dass Leute sich das so zusammenreimen, aber besser für die Welt wäre das schon, wenn das einfach offen wäre.
Ja. Ja, ist halt so, ja, kaufst halt bei uns, dann geht's einfach, ist convenient. Mhm. Oder musst du halt sonst irgendwo und dann ist es annoying. Darum, ja.
Ja.
Aber ja, wäre natürlich cool, wenn es dann offen Standard und da spielen einfach alle mit und gut ist.
Genau, deswegen mal ein bisschen Werbung dafür machen, wenn ihr vielleicht kennt ja jemand, der jemand kennt, der irgendwie im Bereich Filamentvertrieb unterwegs ist und da einfach noch vielleicht ein bisschen Gewicht in die Waagschale werfen kann. Oder man kennt ein Projekt, wo da von anderweitig profitieren kann und dafür sorgen kann, dass sich die Idee weiter verbreitet.
Tja, finde ich gut.
Genau, das zum 3D-Druck. Damit sind wir beim Mimimi der Woche.
Ja, ich habe meins ja schon vorgezogen, das mit dem Pixel 3a, weil wir noch einen Toten gebraucht haben, aber das wäre mein Mimimi gewesen. Das heißt, du kannst es tatsächlich alleine rumheulen.
Ja, ja. Es ist leider kein so richtiges Tech-Thema, aber ich habe mich schon geärgert. Ich bin Mitglied in diesem deutschen Automobilclub. Und
ist es nicht einfach Deutschland?
Nein, ja,
ist es nicht einfach, wenn du Deutscher bist, das ist halt der deutsche Automobil.
Liegt das nah, nicht so? Liegt nah, ist aber nicht, ja, also es gibt da nochmal extra so einen Club.
Gibt es noch einen extra Club, da gibt es einen Club im Club.
Ja, genau. Die verkaufen auch so sich vor allem darüber, die Mitgliedschaften, dass sie eine exzellente Pannenhilfe haben.
Mhm.
Und da ist jetzt was vorgekommen, was mich nur mit dem Kopf schütteln lässt. Und zwar hat der Verkehrspräsident des Clubs in einem Interview wissenschaftliche Erkenntnisse ausgesprochen, die da sind, dass höhere Kraftstoffpreise eine sinnvolle Steuerung dafür sein können, die Leute dazu zu bewegen, auf Elektromobilität umzusteigen. Und das ist insgesamt deswegen sinnvoll, weil es für die Transformation im Verkehrssektor vorteilhaft wäre. Und die ist notwendig, weil wir einfach in der Klimakatastrophe leben. Und die Aufgabe haben, die möglichst weit einzuschränken. Und der ist davon offensichtlich dafür so kritisiert worden und so untergebuttert worden, dass er zum Rücktritt gebracht worden ist. Und der ADAC hat das so dargestellt, dass sie deswegen 60.000 Kündigungen gehabt haben. Datenpunkt dazu ist sicherlich auch, dass der ADAC zum Jahreswechsel immer sehr viele, weil dann räumen Leute ihre Abos auf, hatten wir ja gerade eben das Thema von. Das heißt, dass es zu dieser Jahreszeit so viele Kündigungen gibt, ist vielleicht gar nicht nur auf diese Äußerung zurückzuführen. Und auf der anderen Seite hatten sie im gleichen Zeitraum auch 100.000 Neueintritte. Das heißt, netto hatten sie gar keine Kündigung. Unterm Strich, sondern 40.000 ja. Neumitglieder. Deswegen ist das, riecht das schon sehr nach geframter Schlagzeile und sehr nach, nach einem Bauernopfer, den der Club da gebracht hat. Und das finde ich einfach charakterschwach.
Wer hätte es gedacht, dass die Autolobby in Autodeutschland, Autodeutschland-Dinge tut?
Ja, ich bin auf jeden Fall, ich bin jetzt Mitglied im ADFC, im Fahrradclub. Ja, so.
Sehr gut.
Das
auch, oder? Hast du ein ADAC, AD, was, AD? Das ist zu kompliziert, aber da bist du in diesem Club und im anderen Club und im dritten Club und so, und dann musst du dich fragen, will ich wirklich in so vielen Clubs sein? Bist du noch im CCC, bist du noch im Chaos Computer Club und so? Musst du dich fragen, will ich wirklich in allen 15 Clubs sein, oder eigentlich interessiere ich mich nur, möchte ich nur hier 3 unterstützen?
Ja.
Genau. Ja, okay. Habe ich nicht mitbekommen, aber klingt nicht überraschend.
Ja, ist vor allem kein Ruhmesblatt. Also ist schon sehr. Nee. Dass Bekenntnis zu Klimaschutz ein Reputationsschaden sein kann, das ist traurig. Sehr, sehr.
Tja. Schon.
Ja. Ja, also, genau. Ja. Also das mein Mimimi, nicht mein Club in dem Sinne. Das,
ja, das ist auch ein guter, das schreibe ich auf. Nicht mein Club. Nicht mein Club. Finde ich einen guten Titel. Gefällt mir. Gut, was haben wir sonst noch? Ah, wir haben noch, du musst die nächste Kategorie ansagen. Und ich habe gesehen, ich habe vergessen, meine Lesefu da rein zu kopieren.
Genau, kommen wir zum Lesefu.
Soll ich anfangen?
Gerne.
Und zwar habe ich hier aus Gründen habe ich mich wieder mal so mit Compilern und Parsing und Zeug beschäftigt. Und dann bin ich über dieses Pret-Parsing gestolpert, was ich vorher irgendwie noch nicht, war mir zumindest kein Begriff, aber es ist absolut keine neue Idee. Der Blogpost, den ich hier jetzt verlinkt habe, ist von 2020. Und ja, das originale Paper ist, keine Ahnung, vermutlich aus den 90ern oder so. Habe ich jetzt gerade nicht parat. Aber der Blogpost geht halt, ist dann ein bisschen konkreter als das Paper, was ich mir auch angeschaut habe, und geht halt so ein bisschen durch, wie man so einen Parser baut. Und wie das funktioniert, und primär braucht man das halt, um dieses Problem zu lösen von Operator Precedence. Also du hast halt sowas wie 1 plus 2 mal 3. Das kannst du halt nicht einfach von links nach rechts, also was heißt kannst du nicht? Du kannst natürlich einfach von links nach rechts evaluieren, und dann machst du halt 1 plus 2 ist 3 mal 3 ist 9. Und dann ist halt, kommt da halt ein 9 raus. Das ist aber vielleicht nicht unbedingt, was Leute dann von deiner Sprache erwarten. Und ja, darum musst du das halt irgendwie abbilden können, dass halt eine Multiplikation zuerst passiert und dann die erst in einem zweiten Schritt die Plus-Operation. Und ja, ziemlich cooler Blogpost, geht ziemlich fest ins Detail, wie man sowas bauen kann, ist mit Rust. Das heißt, der muss gut sein, weil Leute lieben Rust. Ja, kann ich empfehlen. Und er hat sogar der ganze Code ist als Repo verlinkt. Also man kann sich wirklich auch den Source Code anschauen. Ja. Fand ich ziemlich interessant.
Source Code angucken, immer gut.
Ja. Genau. Habe ich dann, also schlussendlich habe ich dann doch nicht das gemacht, sondern schlussendlich habe ich dann irgend so ein Boost QI, glaube ich, heißt das, benutzt, was dir halt erlaubt, so ein bisschen obskur deine Grammar zu beschreiben. Das kann ich ja eigentlich auch noch verlinken. Ja, Boost Spirit, dann gibt's QI da drin, was ein bisschen ausgedacht klingt, aber es gibt's wohl. Und dann kannst du dann halt so ein bisschen mit komischen Dingen kannst du deine Sprache beschreiben und dann parst er das für dich und schreibt den Parser für dich. Dann musst du das halt nicht von Hand machen. Genau. Mhm. So viel cool. Zu dem. Finde ich ein spannendes Thema.
Mhm.
Dann, was hast du gelesen?
Ich habe gelesen, dass Streamer nochmal eine sehr ausführliche Seite so zum Thema Open Source hat, weil oftmals ja gesagt wird, dass Streamer nicht Open Source ist. Und die Streamer-Apps sind aber Open Source. Und das fand ich ganz spannend, dass sie, mir ist auch gerade nicht so richtig bewusst, wann sie diese Seite online gestellt haben. Und deswegen wollte ich sie unbedingt hier mal als Lesefu mitbringen, insbesondere weil wir kürzlich ja noch davon gesprochen haben, dass Streamer von einem neuen Investor gekauft wurde und man und die Community jetzt zu Recht Sorgen hat, oh, was passiert denn jetzt mit Streamer? Und
ja,
dass sie hier so ein Open-Source-Bekenntnis online haben, ist für meine Wahrnehmung aus Diskussionen auch gar nicht allen bewusst. Und deswegen nochmal die Referenz darauf. Genau. Die
Apps sind 100, ah ja, doch, stimmt, ich erinnere mich irgendwie.
Die Apps sind Open Source, der Serverteil halt nicht.
Ja.
Genau, für den Serverteil, den lassen sie regelmäßig reviewen und auditen und veröffentlichen diese Audits auch.
Ja.
Um einfach zu zeigen, dass das konform ist.
Hm.
Ich
glaube, theoretisch kannst du ja, also du kannst ja, weil, also es sollte ja sowieso, ein System sollte ja sowieso nie so funktionieren, also du wirst ja sowieso dieses End-to-End Encryption. Das heißt, solange du proven kannst, dass das, was aus dem App kommt, 100% encrypted ist, haben sie ja gar nicht mehr so viel. Gibt's noch so ein bisschen Metadaten, I guess, was problematisch ist und sonst
ja,
funktioniert es eigentlich ja gut. Ja, cool. War mir irgendwie, doch, habe ich auch schon mal gehört, aber hätte ich jetzt mich nicht mehr so dran erinnert, dass ja die Apps eigentlich, dass du dir das einfach anschauen kannst.
Mhm. Genau.
Aber ist cool.
Ja. Ja, deswegen ist so ein halber Lesefu, so ein halber Blast from the Past und so ein halber Pick. Machen wir da konsequenterweise dann jetzt mit den richtigen Picks weiter.
Picks. Ah, ich habe nur einen kleinen Pick. Und zwar ist das tatsächlich nicht der richtige Link. Und zwar geht es darum, dass wenn man Patches macht und applied und die mit Git macht, also mit Git ein Patch kreiert und dann zum Beispiel mit Git AM diesen Patch applied, kann es passieren, je nachdem, wenn man Dinge in die Message, in den Message, also der Patch ist ja dann immer so in zwei Teile aufgeteilt. Der eine Teil ist die Message und der andere Teil ist dann halt der Patch. Und da kann es halt aber passieren, dass man in der Message halt im Prinzip ein Patch reinmacht. Und je nachdem, wie man Patch oder dann Git AM benutzt, wird dieser Patch halt auch executed, obwohl er eigentlich im Kommentar Teil deines Commits ist. Und das hier vom i3-Entwickler, dem das passiert ist, und das ist einfach so ein bisschen to be aware, wenn ihr so ein Patch-Workflow habt, dann ja, passt da ein bisschen auf, weil wenn da mehrere Patches in dem Patch sind, dann wird das halt einfach applied. Und das vielleicht nicht unbedingt, ja, was man erwarten würde, dass es passiert.
Mhm.
Dass das nicht irgendwie klar getrennt ist, das ist halt irgendwie Metainformation und das ist der Patch, sondern es ist halt so, das ist halt ein Textfile und alles, was da drin aussieht wie ein Patch, wird halt wie ein Patch applied von Patch. Und das kann dann halt, ja, Optionen haben, beziehungsweise wenn, ich glaube, solange ihr halt nicht in dieses Patching geht, also wenn ihr irgendwie Git Cherrypick und so verwendet, dann passiert das halt nicht. Genau. Aber sobald ihr halt mit Patches rumhantiert, macht es halt auch Patch-Dinge. Und das ist vielleicht nicht, was ihr erwarten würdet. Zumindest ich würde das, also ich habe das gesehen und ich war überrascht davon. Auch wenn es irgendwie, ja, wenn man sich's überlegt, es macht schon irgendwie Sinn, aber es wäre jetzt nicht so, was ich intuitiv erwartet hätte, was passiert. Darum hier mein Pick.
Gut. Ja.
Dann haben wir diese Sondersendung auch, glaube ich, erfolgreich hinter uns gebracht. Dann musst du irgendwie doch noch diese Abschlussdinge sagen, damit die AI herausfindet, wo das Ende ist.
Ente gut, alles gut? Ach nee, das war was anderes.
Da war irgendwas war. Irgendwas ja. mit Affe tot, Klappe zu.
Ja, du, dann
am Gerät.
Affe tot, Klappe zu. Ja, vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr mit uns diesen Abend oder wann auch immer ihr dazu kommt, diese Sondersendung
Markus,
zu hören.
Markus, genau. Die Sondersendung.
Ja, ich hoffe, wir haben alle Themen abschließend erläutert. Mit Sicherheit nicht. Wir freuen uns auf eure Kommentare, Korrekturen, Anmerkungen, Erweiterungen. Und wünschen euch ein schönes Karnevalswochenende. Mal gucken, wann es publiziert wird, aber vielleicht haben ein paar der live zugehört. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt einfach mal ciao, gehabt euch wohl. Wir wünschen euch wie immer eine gute Zeit und viel Spaß
am Gerät.
Juhu.
Ah. Tschüss.
Tschüss.